Prolog. Kiat saß betrübt auf einem Felsen und sah zu den anderen Kindern hinüber. Zu gern hätte sie mitgespielt, aber sie wollten das blonde Mädchen mit den hellen Wolfsaugen nicht dabei haben. »Hau bloß ab! Mit dir wollen wir nichts zu tun haben!« So schallte es ihr immer wieder entgegen. Dann flogen die Fäuste. Sicher, sie war flink, aber gegen die Überzahl hatte sie keine Chance. »Warum lasst ihr mich nicht mitspielen?« wollte sie wissen. »Weil du anders bist. Sieh dich doch mal an mit deinen strohfarbenen Haaren. Unsere Mütter sagen auch, dass du ein Djinn bist und uns bestimmt verhexen willst.« Spätestens dann warfen die anderen Kinder mit Steinen oder schossen sogar mit ihren Kinderbögen auf sie. Sie wünschte, dass sie wenigstens schwarze Haare hätte. Dass nicht alle Mongolen ursprünglich schwarzhaarig waren, hatten die Menschen anscheinend vergessen. Dabei gehörte auch die Sippe der Nayan zu den Nirun, den Söhnen des Lichts. Diese hatten zumeist blonde bis rötliche Haare und helle Augen. Auch Genghis Khan mit seinen roten Haaren und grünen Augen war ein Nirun. Das ganze Überlegen brachte sie nicht weiter. Kiat schniefte und wischte mit ihrer schmutzigen Hand durch ihr ebenso schmutziges Gesicht. Die Schar junger Wölfe, mit denen sie zuvor getobt hatte, war hinter den Hügeln verschwunden. Nur einer, der schmale Gelbe mit der Narbe auf der Nase, stupste sie, fiebte ratlos und leckte ihr schließlich die Ohren. Dann drückte er sich an Kiat und zusammen sahen sie den Kindern beim Spielen zu. Kiat schlang die Arme um den mageren Wolf und begann zu weinen. Seit sie denken konnte, hatte sie von ihrer Mutter nur Vorwürfe zu hören bekommen. »Du bist genauso schlimm wie dein europäischer Vater. Blond, blond, womit habe ich das verdient?« Dabei raufte sie ihre eigenen lackschwarzen Haare. Kiats Großvater, der Khan der Nayan, hätte es ihr sagen können. Aber er verachtete die Kleine, genau wie der Rest seiner Sippe. Gurbsu, Kiats Mutter, wollte schon immer hoch hinaus. Als Nayan-Prinzessin dachte sie, ständen ihr alle Wege offen. So trat sie in die sowjetische Rote Armee ein. Sie hatte sich eingebildet, dass diese nur auf sie warten würde. Sie ergriff jede Gelegenheit, um an ihrer Karriere zu basteln. So war sie nur zu gern bereit, sich nach Ostdeutschland versetzen zu lassen, um dort westliche Ingenieure auf der Leipziger Messe auszuspionieren. Sie sah damals rassig und verführerisch aus und ihre Vorgesetzten wussten, dass gerade deutsche Männer auf exotisch aussehende Frauen fliegen. Gurbesu hatte auch nicht davor zurückgeschreckt, mit ihrem Kommandanten ins Bett zu gehen. Sie wollte General werden, mit allen Mitteln. Begeistert ergriff sie die Gelegenheit, als der Oberst zu ihr sagte, »Genossin, Sie sind zwar noch nicht lange bei unserer ruhmreichen Roten Armee, aber wir setzen große Hoffnungen in Sie. Wir haben einen westdeutschen Maschinenbauingenieur ausfindig gemacht, der im Krieg in Peenemünde die ersten Raketen mitentwickelt und getestet hat. Er hat mit Wernher von Braun und General Dornberger zusammengearbeitet. Jetzt ist er Zivilist. Wie wir wissen, ist dieser Adolf Kippmann sehr eitel und prahlt gern. Den holen Sie sich ins Bett und kneten ihn weich. Dann wird er singen wie ein Vögelchen. Und er ist dann erpressbar. Es wird Ihrer Karriere als Offizier auf jeden Fall nützen. Stellen Sie sich vor, General Gurbsu Najanova nimmt die Truppenparade in Moskau am Roten Platz ab. Also geben Sie Ihr Bestes.« Das tat Gurbsu, weil sie allen Ernstes glaubte, was der Offizier ihr erzählte. Wäre sie nicht so von sich eingenommen gewesen, hätte sie merken müssen, dass es in der gesamten Roten Armee keine Asiaten gab, die es weiter als zum Leutnant gebracht hatten. Sie machte sich an Kippmann heran, wurde schwanger und musste die Armee verlassen. Nichts war es mit der erträumten Karriere. Verbittert kehrte sie zu ihrer Nomadensippe zurück, wo Kiat geboren wurde.